911, where's your emergency?
Ma'am, we've had a suicide.
You had a suicide?
Yes, ma'am.
Okay, what's your address?
Als Christian am Abend des 25. Februar 2014 einen Anruf erhält, reißt ihn dieser den Boden unter den Füßen weg. Obwohl er gerade hunderte Kilometer von zu Hause entfernt ist, steht für ihn eines fest. Er muss zurück. Sofort. Doch Christian weiß nicht, dass dieser Anruf alles verändern wird. Es ist ein Anruf, über den seine Eltern bis heute viel nachdenken. Ein Anruf, der auch ihr Leben bis heute beeinflusst hat. Und ein Anruf, der symbolisch für ihr Leben davor und ihr Leben danach steht. Ein Leben mit ihrem Sohn und ein Leben ohne ihn. Voller Qualen, Verzweiflung und der allgegenwärtigen Frage, was wirklich mit Christian passiert ist. Hat er den Schmerz wirklich nicht mehr ausgehalten? Oder war der Anruf eine Falle? Und sind seit 10 Jahren zwei Menschen auf freiem Fuß, die dafür verantwortlich sind, dass ihr geliebter Sohn nicht mehr lebt.
Come here, wait.
Eine toxische Beziehung. Seit 6 Monaten schwebt Christian auf Wolke 7. Er und seine Freundin Whitley sind ein Herz und eine Seele. Nicht unbedingt zur Freude seiner Familie. Der 21-Jährige lebt noch bei seinen Eltern in Meridian im US-Bundesstaat Mississippi, als er Whitley Goodman kennenlernt und sie nach einigen Dates zusammenkommen. Von Anfang an ist das Paar sehr eng miteinander. Nur kurze Zeit, nachdem sie zusammengekommen sind, zieht Whitley bei der Familie Andreacchio ein. Die Red Flags seiner Freundin sieht allerdings nur Christians Familie. Christian wirkt verändert. Während er früher viel mit seinem Freundeskreis unternommen hat, verbringt er nun die meiste Zeit zu Hause. Whitley ist eifersüchtig. Und wenn er nicht jederzeit für sie erreichbar ist, wird sie wütend. Als sie eines Tages ein Bild von ihm und seiner Ex-Freundin im Zimmer findet, rastet sie aus und sticht das Gesicht der fremden Frau auf dem Bild aus. Es ist der Moment, in dem Christians Eltern, Todd und Ray, ihren Sohn bitten, dass seine Freundin bei ihnen auszieht. Doch Christian weigert sich. Wenn Whitley nicht bei ihnen bleiben darf, will er auch ausziehen. Er sucht für sich und seine Freundin eine kleine Wohnung in Meridian. Doch es bestärkt eine weitere Sorge, die seine Eltern haben. Whitley nutzt ihren Freund nur finanziell aus. Christian arbeitet seit 3 Jahren auf einem Schlepperschiff auf dem Mississippi. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich hochgearbeitet. Er verdient gut und träumt davon, Kapitän zu werden. Whitley Goodman ist erst 17. Sie hatte bei ihrer Großmutter gelebt, nachdem ihre Eltern sie rausgeschmissen haben. Es gibt Gerüchte, dass sie Drogen nimmt. Sie hat die Highschool geschmissen und will eines Tages eine Ausbildung zur Make-up-Artist beginnen. Bis dahin finanziert Christian ihr Leben. Er bezahlt die Miete und das Essen, kauft ihr ein Auto sowie Kleidung und Schminke. Im Januar 2014 schreibt sie ihm, dass sie glaubt, schwanger zu sein und sie fragt, was mit ihr und dem möglichen Baby passieren würde, wenn ihm bei der Arbeit etwas zustößt. Für Whitley gibt es nur eine Option. Sie müssen heiraten. Auch wenn seine Eltern Christian die Idee ausreden können, scheint die Zukunftsfrage in der Beziehung immer noch allgegenwärtig zu sein. Er fragt kurze Zeit später seinen Vater und seine Arbeitskollegin und enge Freundin Cheryl Stanley nach Rat. Er überlegt, eine Lebensversicherung abzuschließen, damit Whitley abgesichert ist, falls ihm etwas passiert. Aber auch davon raten ihm beide vehement ab. Am 22. Februar 2014 beginnt für Christian Andreacchio ein 30-tägiger Arbeitseinsatz auf dem Schlepper. Und er weiß, dass es eine emotional anstrengende Zeit werden wird. Denn es läuft aktuell mal wieder nicht gut mit Whitley. Mit an Bord ist auch Cheryl Stanley, die er scherzhaft seine Ersatzmutter nennt, wenn sie wochenlang auf dem Schlepper unterwegs sind. Als der Schlepper ablegt, weiß Cheryl nicht, dass sie die letzte Person sein wird, die die letzten Tage von Christians Leben miterlebt. Trotz dieses Umstandes wird Cheryl allerdings nie von der Polizei befragt. Sie berichtet später gegenüber der Presse, dass der 21-Jährige fröhlich auf sie gewirkt hat. bis zur Nacht des 25. Februars, in der er einen Anruf erhält. Wer am anderen Ende ist, weiß bis heute niemand. Viele vermuten, dass es Christians guter Freund Dylan Swearingen ist. Der Anrufer berichtet, dass er gerade Christians Freundin Whitley mit einem anderen Mann gesehen hat und dass er sofort nach Hause müsse. Christian erzählt Cheryl davon und dass er eine Entscheidung getroffen hat. Er will nach Hause und Whitley rausschmeißen. Christian geht daraufhin zu seinem Chef. Er erzählt ihm, dass es einen familiären Notfall geben würde und er dringend an Land müsse. Am nächsten Tag um 17.30 Uhr zum Crewwechsel würde er wieder zur Arbeit zurückkehren. Gegen 8 Uhr am 26. Februar geht Christian an Land und ihn holt sein Freund Dylan Swearingen aus Louisiana ab. Gemeinsam fahren sie zurück nach Meridian, wo Christian den Schlussstrich mit seiner Freundin ziehen will. Um 9.24 Uhr wird Christians Kreditkarte verwendet. Sie sind auf dem Rückweg nach Meridian, wo sie gegen 11.30 Uhr vormittags angekommen sein müssen. Was sich von da an in der Wohnung von Christian abspielt, weiß niemand bis heute gesichert. Drei Personen sind anwesend. Es wird viele verschiedene Versionen geben und ein Mensch überlebt diesen Tag nicht. Der Notruf. Gegen 17 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei von Meridian ein. Am anderen Ende ist Dylan Swearingen, der angibt, gerade vom Einkaufen zurückgekommen zu sein und eine schreckliche Entdeckung im Haus seines Freundes gemacht hat. Obwohl er, wie er selbst sagt, nicht anwesend war, weiß er scheinbar schon genau, was passiert ist. Sein guter Freund Christian Andreacchio hat Suizid begangen.
911, where's your emergency?
Ma'am, we've had a suicide.
You had a suicide?
Yes, ma'am.
Okay, what's your address?
The Woodland Apartment.
Woodland Apartments? What apartment number?
801.
What's her name?
Whitley.
Okay, she's not. Okay, just try not to touch anything, okay?
Whitley.
Is she
Come down here, they don't want you to touch anything. Come on.
Just try.
Come here, Whitley.
Als die Polizei in der Wohnung von Christian Andreacchio ankommt, finden sie den 21-Jährigen tot im Badezimmer. Er kniet vor der Wanne. Sein Oberkörper ist hineingesackt. Die Wanne hat sich mit Blut gefüllt. Er hat eine Schusswunde an der rechten Schläfe und die Pistole liegt noch neben ihm. Doch genau an diesem Punkt hätte die Polizei bereits stutzig werden müssen. Christian war Rechtshänder. Er schoss sich angeblich selbst in die rechte Schläfe. Doch dann hätte die Waffe nach unten auf die rechte Seite seines Körpers fallen müssen. Doch die Pistole liegt links von ihm. Das Badezimmer ist außerdem ungewöhnlich sauber. Dafür, dass sich in dem engen Raum jemand in den Kopf geschossen haben soll, gibt es nur wenige Blutspritzer, die von der Polizei dokumentiert werden. Allerdings nicht, wie eigentlich bei Ermittlungen üblich, mit professionellen Kameras, sondern mit ihren Handykameras. Nur 45 Minuten, nachdem die Ermittlungseinheit in der Wohnung angekommen ist, werden sie vom damaligen Polizeichef wieder zurückgefordert. Die Ermittlungen sind eingestellt. Es ist ein Suizid, eindeutig. Die verschiedenen Wahrheiten. Als Christians Familie vom Tod ihres Sohnes und Bruders erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie können nicht glauben, dass der 21-Jährige Suizid begangen haben soll. Nur einen Tag vorher hat Christian noch mit seiner Mutter telefoniert. Er hat fröhlich gewirkt und nichts hat darauf gedeutet, dass er sein Leben beenden werden will. Ganz im Gegenteil. Sie haben darüber gesprochen, dass sie gemeinsam zum Rihanna-Konzert gehen und sie sich noch Tickets holen wollen. Als immer mehr Informationen aus den letzten Stunden von Christian zu ihnen durchsickern, verstärkt sich der Verdacht, dass er keinen Suizid begangen hat, zusätzlich. Sie hören, dass Christian nicht alleine war, als er sich angeblich das Leben genommen haben soll. Sie erfahren, dass sich die Aussagen dieser beiden Personen massiv unterscheiden darüber, was passiert sein soll und vor allem müssen sie mit ansehen, wie die Polizei sämtliche Ungereimtheiten scheinbar ignoriert. Obwohl sich zwei Menschen im Verlauf des Tages in Christian Andreacchios Wohnung aufgehalten haben, werden sie nicht als Verdächtige eingestuft. Es wird lediglich eine polizeiliche Maßnahme durchgeführt. Sie untersuchen Dylans und Whitleys Hände auf Schmauchspuren. An beiden wird Schmauch sichergestellt. Eigentlich kann es nur eine Erklärung dafür geben. Sie waren im selben Raum, als die Pistole abgefeuert wurde. Doch die beiden präsentieren eine andere Erklärung. Sie hätten am Abend zuvor mit anderen Leuten Schießen geübt. Eine Person, die an diesem Abend dabei gewesen sein soll, bestätigt dieses Treffen. Eine andere wiederum dementiert, dass es diese Schießübungen gab. Sowohl Dylan als auch Whitley geben nach dem angeblichen Suizid Statements gegenüber der Polizei ab, was an diesem Tag passiert sein soll. Beide Aussagen unterscheiden sich zum Teil gravierend. Es ist der 26. Februar 2014 und Dylan Swearingen macht sich auf den Weg, seinen Freund Christian abzuholen. Erst als sie auf dem Weg zurück nach Meridian sind, eröffnet ihm Christian, dass er glaubt, dass Whitley ihn betrügt. Als sie bei ihm zu Hause ankommen, entbrennt sofort ein Streit zwischen dem Paar. Es kommt heraus, dass Whitley die Nacht bei einem anderen Mann verbracht und Xanax konsumiert hat. Dylan ist während des Streits nach oben gegangen. Er will nicht dabei sein und den beiden ihre Ruhe geben. Doch er hört, wie sie sich anschreien. Ab und zu schaut er runter, vor allem als Christian seine Freundin immer wieder anschreit, »Liebst du mich?« Und er sieht, wie Christian eine Pistole zückt und sie sich an den Kopf hält, während er die Frage wiederholt, ob Whitley ihn wirklich liebt. Als sich die Situation langsam beruhigt hat, geht Dylan wieder nach unten, wo er ihm die Pistole abgenommen und sie versteckt hat. Er will den beiden schließlich Zeit für sich geben und bietet deshalb an, was zu essen besorgen zu gehen. Christian gibt ihm daraufhin seine Kreditkarte und Whitleys Handy, das während des Streits kaputt gegangen ist. Außerdem bittet er seinen Freund, laut Dylans Aussage, sein gesamtes Geld vom Konto abzuheben. Um 12.29 Uhr nimmt die Überwachungskamera der Bank auf, wie Dylan mit der Kreditkarte von Christian versucht, Geld abzuheben. Er hat allerdings nicht seine PIN, weshalb ihm nichts ausgezahlt wird. Als er zurückkommt, schauen sie zu dritt einen Film und Dylan schläft für 2 Stunden ein. Als er wieder aufwacht, ist auch Whitley eingeschlafen. Christian ist wach und wirkt auf ihn normal, weshalb er ihm sagt, dass er nochmal in den Elektronikladen geht. Als Dylan zurückkommt, schläft Whitley immer noch. Christian ist allerdings nicht mehr im Wohnzimmer. Dylan geht nach oben und sieht, dass die Badezimmertür verschlossen ist. Er denkt, dass sein Freund duscht. Er klopft, aber niemand im Badezimmer reagiert. Nach einiger Zeit weckt er Whitley, weil er ahnt, dass etwas nicht stimmt. Als sie die Tür schließlich öffnen, finden sie Christian über die Wanne gebeugt vor. Er hat sich in den Kopf geschossen. Die Familie Andreacchio hat Zweifel an der Aussage von Dylan. Sie glauben ihm nicht, dass Christian mit einer Waffe rumgespielt und sich mehrfach an den Kopf gehalten haben soll. Der 21-Jährige hatte nie Kontakt zu Waffen und wäre selbst im Streit nie auf die Idee gekommen, sich eine Pistole an den Kopf zu halten. Auch die Geschichte, dass Christian angeblich von ihm wollte, dass Dylan sein gesamtes Geld abhebt, halten sie für eine Lüge. Selbst wenn Christian das gesagt haben soll, hätte er schließlich gewusst, dass sein Freund auch seine PIN-Nummer braucht. Zweifel an der Aussage gibt es außerdem, da Whitley etwas ganz anderes in ihrem Statement angibt. Sie berichtet in ihrer Aussage nicht davon, dass sich Christian im Streit eine Waffe an den Kopf gehalten haben soll. Gegenüber der Polizei sagt sie mehrfach, dass Christian nicht suizidal war und dass sie sich gar nicht erklären könne, warum er Suizid begangen haben soll. Diese Aussage steht allerdings im Widerspruch zu einer Nachricht, die auf Christians Handy gefunden wird. Mehrere Tage nach seinem Tod ist Christians Handy verschwunden, bis Whitley es schließlich der Polizei übergibt. Es war die gesamte Zeit in ihrem Besitz. Einen Tag vor seinem angeblichen Suizid hat Christian seiner Freundin folgende Nachricht geschrieben, in der er sich auf die Streits zwischen ihnen bezieht. Wenn es nicht funktioniert, wenn ich wieder zu Hause bin, stecke ich mir eine Pistole in den Mund und beende es. Ich beende es ein für allemal, weil du, Whitley, das in meinem Leben bist, was dem Glück am nächsten kommt. Die Ermittlungsbehörden schließen aus, dass die Teenagerin die Nachricht manipuliert haben könnte. Die Familie Andreacchio zweifelt hingegen an der Echtheit. Warum sollte er Whitley so etwas schreiben, wenn er vorhatte, mit ihr Schluss zu machen? Warum sagt sie, dass es keine Anzeichen für den Suizid gab, wenn Christian ihr nur wenige Stunden vorher geschrieben haben soll, dass er sich umbringen wird? Und aus welchem Grund hat sie tagelang Christians Handy einbehalten, um es dann schließlich doch der Polizei zu übergeben? Auch der angebliche Streit fällt in Whitleys Aussage nicht so heftig aus wie in der Version von Dylan. Doch vor allem ein Detail aus Whitleys Aussage lässt Christians Familie und die Privatermittler, die sie eigenständig für Ermittlungen anheuern müssen, zweifeln. Sie hat geschlafen, während Christian angeblichen Suizid begangen hat. Erst durch Dylan sei sie wach geworden. Doch wie kann das sein? Wie soll sie den Schuss nur wenige Meter entfernt nicht gehört haben? Suizid, Unfall oder Mord? Obwohl sogar die Autopsie kein eindeutiges Ergebnis zu Christian Andreacchios Todesumständen liefern kann und sein Tod als ungeklärt eingestuft wird, bleibt die Polizei dabei. Es war kein Mord oder Fremdverschulden. Entweder hat Christian wirklich Suizid begangen oder sein Tod war ein Unfall, als er sich erneut die Waffe an den Kopf hielt. Seine Eltern Ray und Todd Andreacchio fühlen sich alleingelassen. Sie haben nicht nur ihren Sohn verloren, sie müssen scheinbar auch alleine darum kämpfen, Antworten zu bekommen, was am Tag, an dem Christian starb, wirklich passiert ist. Sie engagieren ein ganzes Team aus Expertinnen, Gerichtsmedizinern und ehemaligen Ermittlern, die nur anhand der wenigen dokumentierten Beweisen und Fotos des Bades die Ungereimtheiten im Fall rekonstruieren können. In der Wand gibt es ein Einschussloch der Pistolenkugel. Doch die Wand ist genau gegenüber von der Badewanne, in der die tödliche Kugel abgefeuert wurde. Wie soll sich Christian selbst von der Seite durch die Schläfe geschossen haben, damit die Kugel an der Wand hinter ihm abprallt, um dann wieder vor ihm in die Wanne zu fallen? Das Bad ist ungewöhnlich sauber, es gibt kaum Blutspuren. Und noch etwas ist scheinbar gereinigt worden, bevor die Polizei eintraf. Die Waffe. Es gibt an der Pistole keinen einzigen Fingerabdruck, nicht mal welche von Christian, der die Waffe theoretisch in der Hand gehalten haben muss. Als Christian aufgefunden wird, ist bereits die Leichenstarre eingetreten. Auch der Gerichtsmediziner hat im Autopsiebericht den Todeszeitpunkt auf ca. 15 Uhr oder früher angegeben. Was ist in der Zwischenzeit passiert, bis die Polizei gerufen wurde? Christians Familie und das Ermittlungsteam sind überzeugt, dass der Fundort manipuliert wurde. Das Bad und die Waffe wurden gereinigt und Christians Körper möglicherweise so manipuliert, dass es aussieht wie ein Suizid. Ray und Todd Andreacchio sind sich sogar sicher, dass ihr Sohn bereits tot war, als Dylan Swearingen in der Bank war und der erfolglos versuchte, Geld von Christians Konto abzuheben. 2017 gibt das Meridian Police Department schließlich dem Druck der Eltern und der Öffentlichkeit nach und räumt ein, dass der Fall Christian Andreacchio noch einmal untersucht wird. Der erfahrene Mordermittler Jay Arrington übernimmt den rätselhaften Suizid und kommt zu einer Schlussfolge, die sein Polizeirevier schlecht dastehen lässt. Christian Andreacchio wurde ermordet und der Tatort offensichtlich manipuliert. Während Jay Arrington bereits die Haftbefehle gegen Whitley Goodman und Dylan Swearingen vorbereitet hat, entscheidet die Staatsanwaltschaft, dass eine Grand Jury darüber entscheiden soll, ob der Tod von Christian als Mord eingestuft wird und ob die beiden Verdächtigen angeklagt werden sollen. Jay Arrington darf dort allerdings nicht seine neuesten Ermittlungsergebnisse präsentieren. Er ist fassungslos über diese Entscheidung, wie er in einem Interview klarstellt. »Ich habe das noch nie erlebt. In 30 Jahren als Ermittler ist das der einzige Fall, in dem das so gehandhabt wurde.« Die Grand Jury entscheidet sich, dass Whitley Goodman und Dylan Swearingen nicht angeklagt werden. Erst 2020, 3 Jahre später, kommt heraus, dass Jay Arrington nicht nur nicht vor der Jury sprechen durfte, sondern dass seine neuen Ermittlungen gar nicht erst präsentiert wurden. Der Grand Jury werden nur die lückenhaften Ergebnisse aus 2014 vorgestellt, mit denen sie dieses Urteil fällten. Auf öffentlichen Druck hat die Staatsanwaltschaft eingeräumt, noch einmal eine Grand Jury einzuberufen, um darüber zu entscheiden, ob der rätselhafte Tod von Christian Andreacchio kein Suizid war und wer dafür verantwortlich sein könnte. Es ist der letzte Hoffnungsschimmer, der seiner Familie bleibt. Sie fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen, die seit 10 Jahren die Fakten scheinbar ignorieren, wie sie in einem Interview betonen. Es waren 2 Menschen da. Und keiner von ihnen hat dieselbe Version der Geschehnisse. Wenn Christian sich umgebracht hätte, wäre es eine einzige Version. Aber wenn es 2 gibt, lügt jemand. Wir verstehen einfach nicht, wie man gegen die forensischen Beweise argumentieren kann. Die Wissenschaft lügt nicht. Menschen schon.